Ja, ich grüße euch herzlich und freue mich, dass wir heute zusammen unter Gottes Wort sein können. Ich darf, was für mich ein Novum ist, über Esther predigen. Ich werde die Geschichte jetzt nicht erzählen, möchte euch aber die Lektüre ans Herz legen. Wenn ihr die gelesen habt, braucht ihr an diesem Tag keinen weiteren Krimi. Auffällig ist, dass nur in diesem Buch der Name Gottes überhaupt nicht erwähnt wird. Das schmälert aber die Bedeutung dieses Buches nicht, auf das ein jüdisches Fest zurückgeht. Und ich kann euch schon mal verraten, dass ich mich nicht erinnern kann, dass mich ein Predigtthema so herausgefordert hat. Permanent werden in diesem Buch die Fäden im Hintergrund gezogen und spielt sich ein Machtkampf zwischen Gut und Böse ab. Also wenn wir Gott bezeugen, dann muss nicht unbedingt in jedem Satz Gott vorkommen, namentlich genannt, sondern es geht mehr um das, was wir insgesamt transportieren. Welche Botschaft springt ins Auge? Mein erster Punkt ist, aus jeder Position in unseren Beziehungen ergibt sich eine Verantwortung. Ich habe gehört, dass standardmäßig zu Mädchenträumen gehört, Prinzessin zu sein. Es aber dann wirklich zu sein, ist nicht so ganz einfach, wie wir in manchen Filmen schon erfahren haben. Esther aber war es geworden. Und in seiner aufrüttelnden Ansprache sagt Mordechai zu Esther: Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Wenn wir in eine bestimmte Position kommen, familiär oder beruflich, dann zeigt sich das als eine Gabe und eine Aufgabe, als ein Geschenk und eine Verantwortung. Und wir haben schon mitbekommen, dass das eine ohne das andere nicht zu bekommen ist. Und dass umso größer die Herausforderung ist, wir auch umso herausgeforderter sind. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass in Gottes Charakterschule mit mir Demut ein wichtiges Fach ist, das ich nicht abwählen kann. Eine Stimme in mir, eine stolze Stimme, würde das gerne tun, aber die braucht es ganz besonders. Esther war also nicht Königin geworden, um in Glanz und Gloria zu schwelgen. Sie ist gefragt, ob sie dann ihre Position auch bereit ist zu nutzen, um für Gerechtigkeit einzutreten. Ob sie bereit ist, sich selbst in die Waagschale des Geschehens zu werfen. Komme, was da wolle. Mein zweiter Punkt, länger als der erste. Die Meisterschaft der Nachfolge liegt darin, von sich selbst wegsehen zu können. Durch eine gut geputzte Brille betrachtet, leben wir wie Könige. Mir ist das im vorletzten Urlaub deutlich geworden. Wir sind durch ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert gegangen. Und ich habe mir gedacht, wenn der König von damals in einer Zeitreise in unsere Wohnung käme, die isolierten Fensterscheiben sehen würde, das, was der Klempner eingebaut hat und all die Technik, er würde nicht lange zögern, einen Eroberungsfeldzug vorzunehmen, um sich das anzueignen. Aber wir brauchen gar nicht so weit zurückgreifen. Wir verfügen heute über manches, was vor 40 Jahren noch völlig unvorstellbar war. Ich erinnere mich, dass ein schnurloses Telefon damals nur James Bond hatte. Aber der musste ja auch alle 10 Minuten die Welt retten. Neulich wollte mal meine Frau Huth ein Telefon haben, mit dem man ausschließlich telefonieren kann. Das war ein schwerwiegender Fehler. Als sie mit diesem Ansinnen einen Verkäufer ansprach, sagte er, ohne sein Mitgefühl unterdrücken zu können, ob sie denn nicht gleich ein Seniorenhandy haben will mit übergroßen Zahlen. Also, wir können uns jetzt weiter über uns selbst amüsieren, aber mir geht's heute um was anderes, um etwas sehr Herausforderndes. Das Vorbild der Esther lädt uns ein, uns dem Kern der Nachfolge zu stellen. Es steht uns etwas unglaublich Befreiendes, ja Erlösendes bevor, wenn wir eine Schwelle überschreiten, vor der wir leicht angstvoll zurückschrecken. Und ich spreche jetzt erstmal ganz von mir selbst. Wir betreiben einen manchmal irrsinnigen Aufwand, um unser Schäfchen ins Trockene zu bringen. Doch machen wir uns nichts vor. Mordechai sagt zu Esther, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Du allein unter allen Juden. Wir haben uns geirrt, als wir dachten, es gäbe eine Position, die uns Sicherheit verschaffen würde. Wenn es hart auf hart kommt, dann sitzen wir alle in einem Boot und alle Statussymbole, Titel, Fähigkeiten und so weiter spielen keine Rolle, ob wir uns darauf etwas einbilden oder nicht. Wodurch schreibt denn Esther Geschichte? Sie ist bereit, von sich selbst wegzuschauen. Darum sagt sie dem Mordechai als Antwort, nach einer guten Vorbereitung will ich zum König hineingehen. Entgegen dem Gesetz komme ich um, so komme ich eben um. Esther riskiert etwas. Ja, alles. Ja, ihr Leben. Der Perserkönig hat nicht lange gefackelt, wenn ihm was nicht in den Kram passte oder das einfach nur gegen die unumstößlichen Regeln verstieß, so dass das Gesetz der Meder und Perser heute noch sprichwörtlich ist für etwas, was man nicht ändern kann. Doch gerade dadurch wächst Esther über sich selbst und die übliche Ängstlichkeit zu kurz zu kommen hinaus. Es geht um eine Selbstvergessenheit als eine bewusste Entscheidung. Es geht nicht um eine Selbstlosigkeit, in der man sich selbst los ist und seine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen kann. Es geht um das Ankommen in der bedingungslosen Liebe, die, wie es in 1. Korinther 13 heißt, nicht den eigenen Vorteil sucht. Mein dritter Punkt, noch etwas länger. Zurücktreten und Gutes tun. Was heißt das konkret? Vor einigen Monaten gab es im Spiegel ein Titelthema, das lautete, kann ich die Welt retten, ohne mich einzuschränken? Schon diese Fragestellung ist verräterisch, denn wir können nie etwas erreichen, ohne etwas zu lassen. Und wenn wir schon die Welt retten wollen, man beachte die hochtrabende Formulierung, dann sollte doch ein bisschen Heldenhaftigkeit dabei sein. Und wenn es uns überhaupt nichts kostet, ist dir im Nu verflogen. Und was sind denn überhaupt Einschränkungen? Wieso schränkt es mich ein, wenn ich mal das Auto stehen lasse und die frische Luft an der Lahn genieße, den freien Himmel über mir und mich in meiner Beweglichkeit auch tatsächlich spüre? Wieso reduziere ich mich, wenn ich bewusster einkaufe und nicht so viel Müll verursache? Nimmt es mir etwas, wenn ich darauf verzichte, durch die Welt zu jetten, als warte mein Glück auf anderen Kontinenten auf mich und nicht mal in unserem wunderschönen Land irgendwo tatsächlich ankomme? Mir schmeckt mein besonders vielfältiges Essen, weil es meine Liebe zur Natur unterstreicht und ich nicht Gedanken verdrängen muss, vielleicht Stresshormone gequälter Tiere mitzuessen. Dass keine Missverständnisse aufkommen. Mir geht es nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen. Denn ein schlechtes Gewissen ist einfach nur schlecht. weil es keine Handlungsimpulse ergibt. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Bedürfnisse zu verdrängen. Es geht ganz im Gegenteil darum, zu unseren wahren Bedürfnissen Kontakt zu finden und nicht zu den eingeredeten. Es geht darum, den Reichtum des Lebens wirklich auch zu entdecken. Und alles, was ich erwähnt habe, und ich habe mir ein paar Beispiele verkniffen, würde gut sein, ist gut für mich und tut mir gut, selbst wenn es für die Welt und die Umwelt nichts bringen würde, was ja nicht der Fall ist. Es geht darum, daran Freude zu finden, ausgediente Gewohnheiten zu ändern und dadurch zu spüren, wie wir doch noch freier sein können, wenn wir unsere Entschlossenheit zusammenraffen. Ohne diese Abenteuerlust und diese Bereitschaft, mal Gewohnheiten zu überdenken, ist alles Demonstrieren für die Umwelt sicherlich löblich und gut gemeint, aber nicht wirkungsvoll und nachhaltig. Worum geht es prinzipiell? Wir alle haben versucht, aus Leistung, Status und überhaupt prestigeträchtigen Unternehmungen Glücksgefühle zu ziehen. Da das nicht lange anhält, können wir es dann immer wieder neu versuchen. Aber die Wahrheit ist, im Grunde unseres Herzens sehen wir uns nach was anderem. Und eigentlich nur nach dem einen, nach bedingungsloser Liebe. Und all unsere auf Anerkennung ausgerichteten Vorhaben sind ja an bestimmte vergängliche Bedingungen geknüpft. Und deshalb sind sie für unser tiefstes Bedürfnis nicht nur nutzlos, sondern auch kontraproduktiv. Ich lese mal einen Text aus dem Munde Jesu, aus Matthäus 16. Das ist einer, den wir in der Lobpreiszeit nicht zusammensprechen, weil er uns nicht so leicht über die Lippen kommt. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Dieser letzte Vers ist der aktuelle Monatsspruch. Wäre es Esther darum gegangen, ihr Leben auf jeden Fall erhalten zu wollen, hätte sie sich nicht mit einer Weltmacht angelegt. Doch gerade mit dem Versuch, sich abzusichern, hätte sie ihr Leben vermutlich verloren. Das klingt paradox und ist doch wahr. Wir sind nun glücklicherweise nicht in einer solchen zugespitzten Situation, also nicht existenziell herausgefordert. Und deswegen schaue ich auch gerne auf Persönlichkeiten, die von sich selbst wegsehen konnten. Ich nehme erst ein bekanntes Beispiel aus der Bibel, dem Mose. Was war das Größte im Leben des Mose? Man könnte denken, seine Großtaten, die reichlich vorhanden waren. Aber in Wirklichkeit waren es die Versöhnungsschritte, die er auf einem langen Weg gegangen sind, die darin gipfelten, dass er zum Schluss erleben musste, dass sein größter Herzenswunsch, nämlich das verheißene Land zu betreten, nicht in Erfüllung ging. Und er kein Drama draus machte, weil er von sich selbst mittlerweile, nicht zu Anfang seines Weges, aber mittlerweile wegsehen konnte. Mir sind viele Beispiele eingefallen, auch aus der Geschichte, wo das möglich ist, diese Fähigkeit zu entwickeln. Aber ich nehme mal ein aktuelles aus der Gegenwart. Wenn man Nachrichten sieht, was ich nicht so gerne tue, weil mich das manchmal belastet, aber Ich greife dann auch gerne das heraus, was gut ist. Und was mich wirklich beeindruckt ist, dass es Menschen in Hongkong oder in Moskau oder in anderen Diktaturen gibt, die sich mit einer Weltmacht anlegen, wie Esther, die sehr wohl wissen, dass es ihre Freiheit, vielleicht sogar ihr Leben kosten könnte, die aber in ihrer inneren Freiheit über sich selbst hinauswachsen und deswegen freier sind, als dass äußere Umstände in irgendeiner Form bestimmen können. Und ich schaue dazu auf, weil ich davon ausgehen muss, dass ich diese Zivilcourage, zumindest in jungen Jahren, es sind ja größtenteils auch junge Menschen, nicht aufgebracht hätte, wie ich mal annehmen muss. Aber das ist das Größte. Und es ist nicht vorrangig davon abhängig, wie viel geistliche Hocherlebnisse wir haben, sondern inwiefern wir bereit sind, einfach auch uns mit sich selber auseinanderzusetzen. In der großen Politik und in dem kleinen Miteinander geht es um ein Verhandeln und Verteilen von persönlichen Interessen. Doch etwas wirklich Neues und Eingreifendes ist erst dann möglich, wenn jemand bereit ist, mal von den eigenen Interessen wegzusehen. Gott sei es geklagt, passiert das selten. Aber wo es passiert, ist Frucht da. Zufriedenheit gilt ja in einer Leistungsgesellschaft als individuelle Entgleisung, als etwas, was nicht sein darf. Zumindest vermittelt uns dieser Eindruck eine Kultur, die berauscht ist von der irrsinnigen Idee, man könnte sich unter dem Zwang, Wohlstand zu vermehren, auch immer wohler fühlen. Friedrich Nietzsche hat schon beklagt, dass Wahnsinn bei Individuen selten ist, in Gruppen, Kulturen oder Epochen aber die Regel. Und ich könnte jetzt viele sagen, wo ich denke, dass wir als ganze Kultur wahnsinnig unterwegs sind. Oder was macht das für einen Sinn, darauf bedacht zu sein, dass die Räume, in denen wir wohnen und arbeiten, dass die einigermaßen sauber sind und an einer sauberen Umwelt deutlich weniger interessiert sind. Nähern wir uns der Einsicht, dass wir uns nicht reich fühlen können durch das, was wir haben, sondern indem wir etwas nicht brauchen, also frei sind, Reichtum in welcher Form auch immer ohne innere Freiheit bereichert uns nicht wirklich. Von mir gesprochen, nachdem ich vieles in meinem Leben erreicht habe, reduziert sich vieles nur noch auf diesen Wunsch, diesen einen, dass Gott mir das Vertrauen schenkt, zu dieser Hingabe fähig zu sein. Und weil das in mir wachsen darf, glaube ich, dass ich in der schönsten Phase meines Lebens bin, dass die schönste also noch gerade erst begonnen hat, weil ich manche Eitelkeiten abstreifen darf, also in einer Freiheit lebe, von der ich mir unterwegs unsicher war, ob sie in mein kleines Herz passt. Und wenn ich etwas bedauere, dann, dass ich in all diesen Fragen auf einer so furchtbar langen Leitung stehe. Ich habe, ich bin in vielen Dingen überdurchschnittlich ungeschickt und in manchen ist es umgekehrt. Und wo es umgekehrt ist, das setze ich ein, um anderen Menschen zu dienen. Das ist noch nicht so besonders erwähnenswert. Auch nicht, dass ich darin in der Regel mein Bestes gebe, soweit es meine Kräfte zulassen und meiner Freude am Leben nicht im Wege steht. Das Außergewöhnliche ist etwas anderes und geht deutlich darüber hinaus. Nämlich der Verzicht, das, was ich mehr empfangen habe als andere, auszuschlachten und damit Ansehen, Einfluss und Geld anzuhäufen. Und wer das versucht, kommt mit seinem persönlichen Versuchungspotenzial in Berührung. Aber gerade dieser Verzicht öffnet die Tür zu einem Gewinn, der durch nichts anderes zu erzielen ist. Und dann gilt, was Jesus sagt, wer sein Leben verliert, wird es finden. Wer sich selbst mit seiner maßlosen Bedürftigkeit verleugnet, wird gerade zum wahren Kern unseres Seins und unserer Möglichkeiten hervorstoßen. Was hält uns davon ab, in dieser Freiheit zu leben? Was ist sozusagen der Stolperstein? Was führt zu Verhärtung unseres Herzens? Ich bringe es mal auf einen Punkt, auch wenn das nicht der einzige mögliche Punkt ist. Es ist unsere Angst, zu kurz zu kommen. Etwas nicht zu bekommen, was vermeintlich für unser Glück völlig unverzichtbar ist. Diese Angst ist eingefleischt. Falls ihr Geschwister habt, erinnert ihr euch vielleicht, dass ihr kämpferisch unterwegs wart, in bestimmten Zusammenhängen nicht den Kürzeren zu ziehen, nicht benachteiligt zu sein. Wenn ihr keine Geschwister hattet, hattet ihr andere Konkurrenten. Ja, also damit sind wir schon sehr, sehr lange unterwegs und haben dann im Alltag so viel Mühe, das Vertrauen wiederzufinden, dass wir alles, was wir zu einem erfüllten Leben brauchen, bereits haben. Es geht heute um Gerechtigkeit. Wenn man auf dem Weg zur Gerechtigkeit versucht, Interessenkonflikte auszuhandeln, wird man zu der letzten Gerechtigkeit nicht finden. Es wird immer jemand sich ungerecht behandelt fühlen, weil es ja unterschiedliche Perspektiven gibt. Der wirkliche Fortschritt für Gerechtigkeit ist nur zu erzielen, wenn jemand mal bereit ist, von sich selbst und der eigenen unermesslichen Bedürftigkeit abzusehen. Ich habe ein kleines Ritual vorbereitet. Das bringt auch unsere rechte Gehirnhälfte in Bewegung. Und zwar findet ihr im Raum verteilt unter euren Stühlen kleine Steine. Und dieser Stein soll zu einem Symbol für unsere Angst sein, zu kurz zu kommen, für etwas, was sich verhärtet hat. Und das heißt einmal im Buch Hesekiel, dass Gott dieses Steinerne in unserem Herzen ersetzen will durch etwas Fleischernes, etwas ganz Lebendiges. Sicherlich ist das ein Weg. Und wenn ihr den Wunsch in euch spürt, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen von diesem Jachten um, das brauche ich noch und das brauche ich noch. Also ein Stück zur Ruhe zu kommen vor dieser Sorge, zu kurz zu kommen. Und ein Stück mehr Leichtigkeit zu spüren, dann seid ihr eingeladen, wenn wir nachher zum Abendmahl gehen oder auch sonst, werden dann hier so Schalen stehen. Und da könnt ihr als ein Zeichen vor euch selbst, nicht vor den anderen, nur vor euch selbst, dass es diesen Wunsch gibt, mal diesen Stein da hinein plumpsen lassen. Da heißt es im Buch Micha, dass Gott unsere Sünden in die Tiefe des Meeres versenken wird. Corrie ten Boom fügt hinzu und er stellt ein Schild auf, Angeln verboten. schaut mal, wie er da einfach nochmal das, was wir jetzt so gehört haben, nochmal zu vertiefen, indem er ein kleines Ritual macht. Ich mache das manchmal auch so, wenn ich an fließenden Gewässern unterwegs bin, dass ich etwas hineinstelle, was der Natur nicht schadet. In alledem sind wir eingeladen, unsere Komfortzone zu verlassen, in der wir ja nichts Neues dazulernen können und das manchmal muffig wird. Ich komme zum Schluss und werfe noch einen Blick auf die Esther, die weise vorgeht. Sie weiß sehr wohl, dass es sich hier um eine geistliche Auseinandersetzung handelt, die weit über ihre Kräfte und Möglichkeiten hinausgeht. Und deswegen geht sie nicht unvorbereitet in diesen Kampf. Dem entscheidenden Schritt geht eine Zeit des Betens voraus und des Fastens. Ich habe jetzt nicht die Zeit, mich übers Fasten auszulassen, will das bloß andeuten, dass ich auch in diesem Jahr noch mal in einer Fastenzeit ein Hochgefühl hatte, das mir sonst unbekannt ist. Und dass ich in meinem Leben beobachte, dass dort, wo etwas überhaupt nicht voranging, eine Fastenzeit das gedreht hat. Esther holt sich eine breite geistliche Unterstützung. Und weil es um alle Juden ging, sind alle Juden mit einbezogen. Wie immer das im Verborgenen geschehen konnte, ohne dass es die Feinde des Volkes Gottes mitbekamen. Esther fällt nicht mit der Tür ins Haus. Sie wartet den günstigsten Zeitpunkt ab. Und dann wirft sie alles in die Waagschale. Alles, was sie ist, als Königin und auch einfach als Frau, und hält nichts zurück. In unserem Alltag läuft es schlichter ab, doch prinzipiell nicht anders. Es findet zwar keinen Eingang in die Geschichtsbücher dieser Welt, aber in das Buch des Lebens, wie es in der Offenbarung heißt, sehr wohl. Das gefragte Vertrauen liegt nicht in uns auf Halde. Gott will es uns aber schenken. Und wenn wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen, brauche ich Vergebung und Reinigung von meiner Kleinmütigkeit. Und ich kann aufschauen, weil Gott alles tut, um mir die Erneuerung zu schenken, die unsere Welt und wir selbst so sehr brauchen. Lassen wir ihn rein. Amen.